Missing Link.
Karrieren im Motorsport ohne großes Erbe oder reiche Familien? Es gibt sie. Und die Geschichten dazu gibt's hier. Nix geschenkt, der Podcast.
Hallo und willkommen bei der 24. Ausgabe des Podcasts Nix geschenkt. Das ist die erste Folge mit dem wunderbaren Schweizer Konstrukteur und Rennfahrer Louis Christen. Damit diese Aufnahme zustande kommen konnte, bedurfte es der Hilfe des wunderbaren Hermann Bischof, der in einem der nächsten Podcasts vorkommen wird. Hermann Bischof kennt Louis Christen schon seit den 70er Jahren und hat uns bekannt gemacht und diese Aufnahme ermöglicht. Vielen Dank dem lieben Hermann dafür. Louis Christen hat eine sehr interessante Karriere hinter sich. Er begann aus Interesse als Schüler schon mit dem Konstruieren und Fertigen von Rennfahrzeugen und war auch ein sehr erfolgreicher Rennfahrer. Irgendwann aber musste er eine Entscheidung treffen und entschied sich gegen eine Karriere als Rennfahrer und für eine Karriere als Konstrukteur. Berühmt wurde Louis Christen nicht mit den Rennwagen, mit den vierrädrigen Fahrzeugen, mit denen er seine Karriere begonnen hat, sondern mit Gespannen, also mit den Wettbewerbsfahrzeugen für sogenannte Beiwagen, Sidecar oder Gespannweltmeisterschaften. Von dem Ende der 70er Jahre weg waren seine Fahrzeuge der Marke LCR, Louis Christen Racing, bei 35 von 40 Weltmeistertitel- oder Weltpokalsiegen im Einsatz. Aber hören wir nun, wie Louis Christens Karriere begann in seiner Jugend und wie er schlussendlich dann doch bei den Gespannen landete. Louis, was war denn zuerst? Der Rennfahrer Louis Christen oder der Rennfahrzeugbauer Louis Christen?
Das kann ich nicht klar beantworten. Begonnen hat es damit. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe mal in meinem Wohnort einen Rennwagen gesehen. Ein Formel Junior, damals ein Lotus-Rennwagen. Es hat einer, der dort ein bisschen Rennen fuhr, kann man so sagen, hat so ein Auto gehabt, habe ich zufällig zu sehen gekriegt. Und dann sehe ich, da kann man die Karosserie wegnehmen an diesem Auto. Da sind ein paar Rohre drunter. Und ich war 16 Jahre alt, ging noch in die Mittelschule. Aber habe Modellflugzeuge gebaut, selber konstruiert. Also habe ich ein bisschen gewusst, technisch, was es braucht, dass etwas funktioniert.
Jetzt wir reden da von der Anfang der 60er Jahre.
Jawohl, das war 63 in der Zeit, wo das noch relativ einfache Konstruktionen waren, Rohrrahmen. Da konnte man mit wenigen Blicken eigentlich schon genau erkennen, wie so ein Auto funktioniert oder was der Sinn ist von dem Rahmen und die einfachen Aufhängungsteile. Da waren sogar noch an einem Formel-1-Auto Radträger dran von einem Triumph Spitfire. Solche Sachen hat man gesehen.
Aber es war die 1,5-Liter-Klasse der Formel 1 damals in den, jawohl, 60ern. Die waren also sehr klein und leicht.
Jawohl. Eigentlich genau das, was man, wenn man ein bisschen Verständnis schon hat für sowas, eigentlich sehr schnell erkennen kann. So hat es begonnen. Obwohl ich keine Ahnung hatte von Motorsport, aus meinem Umfeld war niemand dort irgendwie interessiert oder habe nie was gehört davon, geschweige denn gesehen. Es gab wohl schon Rennen, aber das war für mich unbekannt. Ich sehe so ein Auto, sehe diese Rohre, so kann man das beschreiben. Und dann habe ich schon gedacht, das kann man doch auch machen. Ich hatte noch keinen Führerschein, ich hatte noch eigentlich null richtiges Interesse an Motoren oder an Autos. Aber irgendwie die Konstruktion, die hat mich begonnen zu interessieren. Also war ich eher mal an der Konstruktion interessiert und dass man da mit so einfachen Geräten eben auch Motorsport betreiben kann, ist mir natürlich auch schnell bewusst geworden. Ja, da kann man natürlich auch reinsitzen und rumfahren, oder? Also der Schritt war eigentlich auch schon da. Aber mich hat immer das Handwerkliche, das Modellbauen zuerst mal fasziniert.
Nicht nur Flugzeuge, auch andere Dinge?
Nein, Flugzeuge, ein paar Schiffe, Motorboote auch gemacht. Aber Flugzeug war schon das Spannende, weil das wirklich Konstruktionen sind, die eine Statik haben. Die man muss das konstruieren, man kann nicht nur irgendetwas machen. Und gleichzeitig, das ist mir immer geblieben, habe ich mir immer überlegt, wie kann man jetzt aus den wenigen, beispielsweise ein Flugzeug, den wenigen Holzstäbchen, die man da kauft, ein ganzes Flugzeug bauen. Also das Finanzielle, was dazugehört, das wurde mir jetzt später dann bewusst, habe ich immer im Kopf gehabt. Man kauft ein paar Sachen und mit dem macht man etwas, was funktioniert. Gehört dazu, zum ganzen Werdegang bei mir.
Also war das Interesse an der Konstruktion da, bevor selbst das Rennfahren interessant war?
Ja, so will ich das sagen. Aber ich habe das Rennenfahren ja gar nicht gekannt, weil ich wusste gar nicht irgendwie, dass es Autorennen gibt, so real, oder? Man hat da wohl irgendwo in einer Zeitung mal irgendwas gelesen von solchen Ereignissen, aber ich habe das gar nicht realisiert, eben vom Alter her, dass das etwas ist, was für einen normalen Menschen irgendwie auch ein Thema sein könnte.
Wie war das denn zu der Zeit, also in den 60er Jahren in der Schweiz, mit dem Rennsport? Da waren ja besondere Bedingungen mit 1955, der Entscheidung, Straßenrennsport in der Schweiz nicht mehr zu machen oder anders. Wie war das denn?
Ich war natürlich zu jung, um das zu realisieren. Damals war es ja so, man hat ein bisschen Tageszeitungen gehabt im normalen Volk und mehr nicht an Informationen. Und wenn man da nicht genau so einen Artikel irgendwie mitbekommen hat, hast du ja eigentlich nichts von dem mitbekommen. Dass da Bergrennen gab, sogar in Rheineck, wo ich hier jetzt heute mein Geschäft habe, habe ich damals nicht gewusst und wohne, habe 7 Kilometer daneben gewohnt. Aber es gab keine Informationen so in der Form wie heute, oder? Heute erzählen mir viele alte Leute von diesen Rennen, da Bergrennen Rheineck-Walzenhausen. Ich habe nichts gewusst von dem, oder? Meine Eltern haben da kein Interesse gehabt, haben anderes. Oder früher bescheidene Leute haben natürlich überhaupt nicht sich mit solchen Sachen noch befassen können. Im besten Fall ein bisschen Fußball, oder? Das war so das.
Und im Freundeskreis war auch niemand?
Auch niemand.
Okay.
Das war jetzt einfach ein Zufall, oder? Wenn da zufällig ein Freund dabei gewesen wäre, der erzählt hätte, er gehe da an ein Rennen, hätte ich vielleicht da reagiert drauf. Ja nun, so hat es begonnen, mit von 0 auf 100 kann man fast sagen, ist man plötzlich neben einem Rennwagen gestanden und ich habe schon irgendwie gespürt, das ist etwas, das kannst du als einfacher Mensch, ohne eine Fabrik zu haben, machen.
War das die erste Teilnahme an einem Rennen dann schon in einem eigenen Fahrzeug oder war das noch in einem fremden Fahrzeug?
Nein. Zuerst hat sie dann begonnen, eben einfach mit der Tatsache, dass ich eigentlich einfach davon ausgegangen bin, so ein Auto kann ich bauen. Ich konnte ja nichts schweißen, gar nichts, hatte keine Werkstatt, hatte einfach einen Schraubenzieher und irgendwie so einen Rollgabelschlüssel als normales Werkzeug im Haus, aber sonst nichts. Dann habe ich mal eine Schweißanlage ausleihen können, Autogenschweißanlage. Dann ging ich auf dem Alteisenhaufen, habe Rohre gesucht, alte Eisenrohre, das nach Hause genommen. Mittlerweile war ich dann 18 Jahre alt, hatte schon ein Döschwo, so eine Ente oder als Transportfahrzeug. Das Billigste, was es gibt, aber immerhin gute Platzverhältnisse für diese Zwecke. Schweißanlage rein, Rohre rein, alles rein und zum Schluss auch jeden Tag einen Sack Gips, um Karosserien zu gestalten, zu formen aus Gips. So hat es begonnen. Mit null Kenntnissen, handwerklich.
Also das Ganze ohne irgendeine Ausbildung in dieser Richtung?
Jawohl, ich war da immer noch in der Schule, Mittelschule. Und, aber ein bisschen handwerkliches Talent habe ich nun mal. Das ist halt jetzt mein Vorteil. Schweißen geübt, wirklich, ich habe nie auch in so einer Werkstatt richtig zuschauen können. Und dann habe ich so zwei Rohre zusammengeschweißt und dann im Schraubstock mal einfach versucht zu biegen. Und wo es dann nicht mehr gebrochen ist, habe ich gedacht, jetzt kann ich schweißen, oder?
War nicht ganz richtig vielleicht.
Kann man so sagen, aber immerhin, wenn es ja nicht bricht, dann hält es, oder? Also was willst du noch mehr, oder? Etwa so. Und die damaligen einfachen Stähle und so, die hätten auch gehalten. Sie haben dann auch gehalten später. Dann habe ich aus Alteisenrohren ein ganzes Auto gebaut.
Einen Rohrrahmen?
Ein Rohrrahmen. Zuerst mal noch aus mit Balsaholzstäbchen das Gerippe im Modell gebaut. Dann konnte man Torsionsversuche machen, einfach so Steifigkeitsversuche und optimieren. Dann eine Holzkiste gebaut zum Dreinsitzen, um die Platzverhältnisse zu ermitteln. Zu Hause in der Stube die Kiste da hingestellt und das Lenkrad da vorne hingehalten oder auf eine Holzscheibe, bis man, aber das haben sie auch in der Formel 1 noch so gemacht damals, oder? Das habe ich ja dann mittlerweile mitbekommen. Dann hat es diese Heftli gegeben, das Bauersleit damals, das war so das Motorsportmagazin.
Aber ein Schweizer Magazin, nämlich.
Schweizer Magazin, ja, ja. Das ist auch 63. Das erste rausgekommen.
Da war ja auch der Dieter Stappert dann später, der dann.
Ja.
Ist er Österreicher?
Ja.
Der dann auch bei BMW war zum Beispiel.
Ja, eben solche Leute haben da begonnen, das im deutschsprachigen Raum so ein bisschen zu verbreiten, oder? War ja sehr willkommen. Es hat in der Form nichts gehabt vorher.
Wer mehr über den österreichischen Motorsport wissen möchte, schaut ins tolle österreichische Motorsportmagazin Vollgas, früher Rallye und More. Erhältlich im Abo, in Trafiken und im Zeitschriftenhandel.
Genau das habe ich dann natürlich auch mitbekommen, oder? Ich habe jedes Heftchen vom ersten Tag bis zum letzten habe ich immer noch heute in meiner Sammlung, oder? Da gab es ja dann diese Zeichnungen, diese schönen Zeichnungen, wo man die Explosionszeichnungen, da konnte man wahnsinnig viel lernen, oder? Dann hat man mitbekommen, dass da in Wien ein Bergmann,
der Master.
Master, genau. Kurt Bergmann.
Formel V.
Formel V baut. Und dann hat man auch gesehen, ein paar Eigenarten von diesem Cayman-Chassis. Könnte ich jetzt in jedem Detail beschreiben, oder? Das habe ich so genau studiert damals, was die da, der Professor Indra war so der Hauptideengeber, oder? Das hat mich dann schon einfach fasziniert.
Der Erich Glawitz war damals auch dabei.
Jawohl.
Der hat den Namen Cayman erfunden, sagt er.
Ja, wusste ich jetzt nicht. Aber eben das war schon eine unheimlich spannende Zeit, oder? Weil das ist genau das Fundament, oder? Wo man beginnen muss. Und wenn man dann da sich da rein arbeitet, und das ein bisschen erkennt, oder auch die Technik, die da in diesem Cayman steckt. Ich wollte was anderes machen. Ich habe mein Auto, das steht da unten, habe ich heute, ich habe es wieder gefunden dann später, mein erstes Auto restauriert. Da könnte ich jetzt stundenlang erzählen, was da an Ideen drin sind, die speziell eben für den Formel V typisch sind und vor allem auch Vorteile bringen. Das heißt nicht, dass es die gleichen Ideen dann in einem Formel 1 auch die richtigen gewesen wären, aber dieser Formel V mit dieser VW-Achse, VW-Hinterachse, der hat dann bestimmte Eigenarten, die man einfach nutzen kann oder unbedingt auch einbauen kann in die Konstruktion.
Was hat denn so ein Formel-V-Rennfahrzeug dann gewogen?
375 Kilo. Das war einfach gegeben damals. Eben die Formel V, für mich war das dann ein Glücksfall. Weil Formel Junior im Prinzip hätte man auch machen können. Aber das war dann schon ein bisschen komplexer, weil dort sind Aufhängungen, alle Teile noch individuell zu gestalten. Beim Formel V hat man die VW-Achsen, VW-Teile. Dann, das ganz große Plus ist natürlich in unserem Fall gewesen, das VW-Werk hat das auch schlussendlich finanziell noch unterstützt. Es gab Veranstaltungen mit Preisgeldern. Es gab sogar Überseetourneen, die eigentlich finanziert wurden. Ich war dann ein bisschen zu spät. Aber trotzdem habe auch davon profitiert, dass es Veranstaltungen gab, dann vor allem bei den Super V. Ich habe den Formel V gebaut. Schweiz ist alles komplizierter als sonst. Bis man dann eine Lizenz hat, muss man noch wieder mit einem Tourenwagen ein paar Rennen fahren, bis man die Rennwagenlizenz kriegt. Also als mittelloser Jüngling musste ich zuerst einen Rennwagen bauen und als der fertig war, hatte ich keine Lizenz. Dann musste ich noch ein Auto kaufen, ein Mini Cooper habe ich gekauft, um diese Tourenwagenrennen zu fahren. Ja, nun, sagen wir, geschadet hat es nichts, aber Zeit ist wieder ein Jahr vorbeigegangen, oder? Dann kam schon die Super V.
Aber irgendwo muss ja auch dann ein Fachwissen dazugekommen sein, wie man sowas konstruiert oder auch teilweise berechnet. Wo kam denn das her?
Es ist, man kann das vielleicht ein bisschen vereinfachen mit dem Berechnen. Wenn du eine Konstruktion machst, die sehr torsionssteif sein muss, dann sind eigentlich alle weiteren Beanspruchungen dann mit dem schon, haben die schon unter Kontrolle, wenn es sehr torsionssteif ist. Und das ist mein klares Ziel immer gewesen, ob es da der Formel V war oder so, nachher Monocoque-Chassis, Rennwagen oder sogar Motorrad-Chassis, torsionssteif. Und dann kann vieles andere einfach hinten anstellen. Und da muss man nicht mehr überall nochmal und nochmal und nochmal. So einfach gesagt ist das meine Vorgangsweise. Und das war beim Formel V schon so. Wir können es dann nachher noch anschauen. Man sieht sehr deutlich, oder, was die Idee ist an der Konstruktion. Und eben spezifisch auf diese VW-Teile angepasst, oder? Und das hat sich natürlich, ich habe ja noch nicht gewusst, noch keine Vergleiche gehabt zur Konkurrenz. Aber ich baue das Auto, das hat ziemlich exakt 375 Kilo, weil wohl der Rahmen ist vielleicht ein bisschen schwerer meiner, eben aus diesen Gründen, weil er diese Stabilität haben soll, meiner Meinung nach. Aber dann, wenn man rechtzeitig alles andere auch schon hineinkonstruiert, kannst du dann viele andere Sachen vereinfachen und es passt zum Schluss trotzdem. Das ist eben auch sehr wichtig bei der Konstruktion. Wenn du beginnst, musst du doch schon ziemlich bis zu Ende denken. Nicht nur die Hälfte.
War jetzt nie angedacht, so eine Mechanikerlehre zu machen oder so etwas in der Größenordnung oder eine Maschinenbauausbildung?
Ja, also ich bin dann zur Firma Saurer gegangen und dort
in Arbon?
Lastwagenbau, im Chassisbau und habe dort eine Konstruktionsausbildung noch gemacht, oder? Für Lastwagen. Das war einfach das, was hier möglich war, oder in meiner Umgebung. Also keine schlechte Ausbildung, kann man sagen, oder? Auf jeden Fall. Und habe dann schon in der Zeit, wo ich dort gearbeitet habe, dann noch auch 3 Jahre im Büro als Angestellter, Konstrukteur, habe ich dann die Rennwagen gebaut, eben den Formel V und dann die ersten Super V. Also in der Zeit, wo ich dort gearbeitet habe, habe ich 3 Rennwagen gebaut am Feierabend.
Für die Damen und Herren, die uns zuhören, die nicht genau wissen, was ist der Unterschied zwischen Formel V und Formel Super V?
Formel V, das war ja der Anfang dieser Geschichte, Erfolgsgeschichte sicher. Da hat man vom VW 1300, vom Käfer, die Vorderachse verwendet, das Getriebe, den Motor. Der Rahmen dazwischen, der war frei. Man hat diese Buggies, kennt man auch. Dort ist dann der Plattformrahmen, der im Käfer vorhanden ist, verwendet worden. Im Prinzip hat man den Formel V so auf diesen Teilen aufgebaut und einfach den Rahmen, VW-Rahmen weggelassen und einen individuellen Rohrrahmen hergestellt. Und wesentlich eben, man hat Motorgetriebe gedreht, den Motor vor dem Getriebe, damit es ein Mittelmotorfahrzeug gab, wie es da ja Formel 1 dann und überall dann auch weiterhin angewendet wurde. Und das war ganz einfach zu realisieren, diese Lösung. Und dieser Rohrrahmen, eben das war, es gab viele Lösungen, viele Hersteller. Ich habe meine ganz spezielle Lösung gehabt. Also das ist deutlich ersichtlich, dass die anders ist als das, was in der Regel die anderen machten.
Also kein Rohrrahmen?
Schon Rohrrahmen.
Schon?
Das war ja Vorschrift, Rohrrahmen beim Formel V. Beim Super V eben kommt der Unterschied, die Frage Super V. Super V heisst mehr Freiheiten, nicht mehr VW-Vorderachse, nur noch die VW-Bremsen, also diese Radträgerteile, Achsschenkel, Bremsen, Bremszangen aus Preisgründen. Dann Hinterrad war Hinterradaufhängung im Prinzip frei gestaltbar mit Radträgern, wie es bei allen anderen Rennwagen auch schon verwendet wurde, aus Aluminium gegossen in der Regel. Der Getriebe, ein Newland-Getriebe, was das VW-Gehäuse verwendet, aber alle Innereien sind speziell für Motorsport gemacht. Geradverzahnte Zahnräder, die man auswechseln kann, beliebig auswechseln kann. Dieses Getriebe wurde aber nicht speziell für Formel V entwickelt, sondern es haben alle Formel 3 und diese Kategorien, die da auch liefen, auch verwendet. Da war es also naheliegend, dass man das auch übernimmt. Vor allem zufällig, weil es ja sowieso ein VW-Gehäuse ist. Und dann der Motor, das war der Motor vom damaligen VW 411 oder auch vom Porsche 912. Dieser billige Porsche, kann man sagen, mit dem Vierzylinder-Boxermotor. Das gleiche Gehäuse. Die einen hatten 1700 Kubik, die anderen 1800 Kubik. So diese, aus diesem, dieser Motor, von diesem Motortyp hat man den Super-V-Motor aufgebaut. Und ich sage jetzt heute dummerweise mit 1600 Kubik, weil damals gab es einfach international in vielen Ländern Kategorien bis 1600 Kubik. Aber das heißt, man musste dann eine extra Kurbelwelle haben, extra Zylinder und Kolben, dass man die 1600 hingekriegt hat. Jetzt damals war das einfach, weil das VW-Werk hat sich darum gekümmert, hat diese Teile organisiert und für gute Preise, günstige Preise abgegeben. Aber heute, wenn man so ein Auto hat, findet man keine Teile mehr, oder? Das ist jetzt der Haken. Jetzt, das stelle ich jetzt fest, wo ich auch wieder so ein Auto gefunden habe und restauriere. Aber die Idee war natürlich schon sehr, sehr gut. Auch einfache Teile, billige Teile, gute Teile, wo man mit handwerklichem Aufwand, man hat doch 150 PS rausgeholt, oder beim Super V aus 1600 Kubik mit zwei Doppelvergaser, nicht mehr Gebläsekühlung, sondern Fahrtwindkühlung.
Da waren die Drehzahlen aber auch dann anders.
Etwa 7,5 hat man gedreht. Aber die waren doch standfest. Also da, ich persönlich bin 3 Jahre mit solchen Motoren gefahren, dann einfach auch immer weiterentwickelt. Habe nie einen groben Motorschaden gehabt. Also wenn man da, man musste einfach aufpassen beim Runterschalten, dass man da nicht einfach zu hoch kommt dann. Runterschalten ist das Problem, dass, wenn man nicht aufpasst, dann überdreht er dann natürlich brutal. Aber einfach das war die Lösung mit dem Super-V, eine gute Sache.
Und? Ja, aber im Super-V war dein Rahmen ja dann ein Monocoque.
Jawohl. Das ist dann schnell eigentlich schon erlaubt worden, weil man sich angleichen wollte ja mit den anderen Formel 3 beispielsweise, anderen Kategorien, die es gab. In Frankreich gab es Formel Renault beispielsweise. Die haben natürlich viele eigene Kategorien, auch Monocoques. Eigentlich das einzig Richtige, oder, dass man einen Monocoque machen darf, vor allem. Wenn man es dann ja mal kennt, ist das nicht irgendwie eine teure Lösung, sondern man kann sagen, sogar sehr preiswert, oder, wenn man weiß, wie man es macht.
Und warst du der Erste in der Formel Super-V mit einem Monocoque?
Nein, der Erste war, es gab einen Royal. Der Manfred Schurti ist mit dem Europameister geworden, ich glaube 1972 schon, im ersten Jahr, wo das gefahren wurde, die Super-V. Der hat einen Monocoque gehabt, die haben aber noch eine Wanne gehabt, aus Stahlblech sogar. Nicht mal Aluminium. Aber natürlich trotzdem einfach von der Konstruktion her eine saubere Sache und sehr, sehr steif. Und er wurde Europameister mit dem Motor vom Heidegger da in Liechtenstein, der ja auch sehr populär war und bekannt war. Ich habe gesehen, Monocoque, und habe natürlich eben in der Literatur gesehen und auch schon ein bisschen in Natura. Wenn man mit dem Formel V dann an die Rennen geht, sieht man ja, was andere Leute schon haben, die Formel 3 und Formel 2 Autos, Monocoques. Es gab dann die ersten March, Chevron, mit einfach richtigen Monocoques, wenn man dem so sagen will, wie es halt die Engländer da gemacht haben. Und das war mein Vorbild. Und ich weiß noch gut, ich habe da den Rohrrahmen vom Formel V, mit dem bin ich gefahren, und dann redet man im Fahrerlager, ja, was machst du nächstes Jahr? Dann sage ich, ja, ich fahre Super V. Ja, kannst du das? Dann sage ich, ja, kann ich das? Ich habe es dann nicht laut gesagt, aber ich habe so gedacht, wenn es der Chapman kann, kann ich es auch. Etwa so muss man ja ein bisschen denken, oder? Aber das darf man sogar, wenn man eben erkennt, wie einfach, dass die Engländer das damals gemacht haben, oder?
Also der Erich Klawitz hat ja berichtet, bei Cooper und beim Brabham gab es ja nicht einmal ein Konstruktionsbüro.
Ja, ja.
Die haben teilweise am Boden mit Kreidestrichen abgemessen und
so
ausgelegt.
Ist so. Ich habe hier hinten noch Spanplatten gekaufte, oder? 2 Meter auf 1 Meter. Dort habe ich mit Bleistift angezeichnet, oder, die Basis vom Chassis. Dort habe ich dann die Rohre hingelegt oder dann das Blech gebogen, eben um 1:1 auch Maß zu nehmen zum Reinsitzen, oder? Da muss man nicht alles konstruieren. Man hat sicher viele Details irgendwo mal aufgezeichnet, aber ich habe hier Ordner, wo man eigentlich 90% Skizzen hat und eine Zeichnung im Maßstab 1:2,5, so eine Zusammenstellung, wo ich einfach mal das Wesentliche drauf fixiert habe, oder? Etwa so hat man gearbeitet. Ich denke, das ist denen gleich gegangen, oder? Aber das heißt nicht, dass es ein Gebastel war. Der gute Mann, der arbeitet so. Vor allem eben, wenn man unter Zeitdruck ist. Wenn man im Oktober das letzte Rennen gefahren ist und im März will man wieder bereit sein, da kann man nicht bis Januar, Ende Januar jedes Detail zeichnen, oder? Da muss man schon 2 Wochen nach Baubeginn oder nach Konstruktionsbeginn die ersten Teile mal herstellen.
Wie kam dann dein Weg zu dem Motorrad gespannen?
Das ist auch eine schöne Geschichte. Noch kurz, einfach die Geschichte mit dem Super-V war ja insgesamt sehr erfolgreich, indem ich selber dann als Fahrer, eben das kommt dazu, dann fährt man mit so einem Auto. Dann hast du plötzlich Gegner, Leute, die man noch nicht gekannt hat, aber man sieht, dass die haben schon Erfolge gehabt und irgendwann fährt man mit denen mit. Dann denkt man, ja, eigentlich ist das auch nicht so schlecht, oder? Ich habe dann irgendwie den großen Respekt vor diesen Leuten gar nicht mehr gehabt. Das hat funktioniert, ich bin gefahren. Man hat damals ja noch gar nicht so recht gewusst, was es bedeutet, vielleicht mal neue Reifen drauf zu machen, oder? Man ist doch mit den Reifen gefahren, bis nichts mehr drauf war, oder? Kann der Hermann Bischof auch bestätigen, oder? So ist man damals Rennen gefahren. Und dann gab es ja damals auch schon ein paar Leute, die haben ein bisschen weiter gedacht oder auch Infos gehabt, dass da halt der neue Gummi dann schon noch ein bisschen was bringt, oder? Aber das, man hat gar keine Zeit gehabt, um sich um all das auch noch zu kümmern oder sich noch irgendwie zu informieren, oder? Aber irgendwann ist man plötzlich so einem sogar, man hat man den ausbremsen können, oder? So einen schnellen. Und dann, ja, dann plötzlich ist man in einer neuen Welt angekommen, oder? Dann ist man dort, wo man in der Zeitung auch kommt, oder? Als ernstzunehmender Rennfahrer.
Ist das auch mit dir passiert, dass genau, der Louis Christen dann einmal in der Zeitung
genau,
war?
Genau, dann fahre ich da in meiner Nähe, Hemberg, dann werde ich Zweiter. Und da, genau. Und da,
Bergrennen.
Der vor mir, der Franz, Erster geworden, auch mit einem selbstgebauten Auto, aber er war mehr der Motorenspezialist, weniger der Chassismann. Und dort an dem Rennen haben wir uns dann unterhalten, er Erster, ich Zweiter. Jetzt schließen wir uns zusammen, er mit seinen Fähigkeiten als Motorenbauer, ich meine Fähigkeiten als Chassisbauer. Und dann haben wir den Super-V gebaut, eben das erste Monocoque, und haben im folgenden Jahr in der Schweizer Meisterschaft alle Rennen gewonnen, die wir fuhren.
Ihr beide?
Wir beide.
Also zwei Autos gebaut?
Zwei Autos
gebaut. Du hast zwei Chassis gebaut, er hat zwei Motoren gemacht.
Jawohl.
Und dann seid ihr beide mit den Autos gefahren?
Ziel war ja international zu fahren, dort wo eben die richtigen Rennfahrer sind. Und da in der Schweiz ist das ein bisschen, man darf das ein bisschen so formulieren, oder? Aber 5 Rennen gefahren, 3 habe ich gewonnen, 2 der Franz. Also super. Vor allem auch habe ich bewiesen, mein Auto stimmt und der Franz seine Motoren stimmen, oder? Sind wir international auch gefahren, am Norrisring. Beispielsweise der Franz in der ersten Startreihe gestanden, neben Leuten damals, ein Krotulinski ist gefahren, also unter Persson, unter Koenig damals noch, oder? Der wurde dann Europameister. Koenig, also das sind so die Namen, oder?
Aber es hat sich gezeigt, es reicht nicht der starke Motor oder das gute Chassis. Es muss ein starker Motor und ein gutes Chassis
natürlich,
sein.
Natürlich. Und das war dann schon unsere Stärke. Der Franz war ein exzellenter Motorenmann. Das war seine Welt. Und auf der anderen Seite war das Chassisbauen, das war meine Welt, Chassiskonstrukteur. Und auch einfach pragmatisch vorgegangen. Du kannst ja nicht eben irgendwelche Ideen im Kopf haben und du wirst nie fertig oder kannst es nicht finanzieren. Das ist ja das Wesentliche dann eben auch an meinem Erfolg gewesen. Du musst irgendwann im Frühjahr bereit sein und das muss dann funktionieren, also das ist das Ziel natürlich.
Wann warst du denn bereit, dich selbstständig zu machen und nur mehr Rennfahrzeuge zu bauen?
Da habe ich immer noch bei Firma Saurer gearbeitet, im Konstruktionsbüro. Also jeden Tag diese 8 oder 8,5 Stunden und am Donnerstagabend sehr oft, Feierabend, den Rennwagen aufgeladen und ans Rennen gefahren, am Freitag am Nürburgring schon Training. Da eben, das heißt dann eben, in diesem ersten Jahr, in dieser Super-V-Szene, gab es ja schon viele Rennen im Vorprogramm der Formel 1. Und da habe ich dann plötzlich diese Welt kennengelernt, oder?
Wir reden jetzt von 1973?
73 ist das gewesen, exakt. 1972 bin ich Formel V gefahren. Das konnte ich dann Ende Jahr verkaufen. Dann begann das 1973 mit dem Super V. Einfach als nächster klarer Schritt, oder? Zwei Autos gebaut, wie schon gesagt. Wir gehen dann an diese Rennen, die richtigen Autorennen, wo die Formel 1 fährt, oder? Und plötzlich bist du in dieser Welt angekommen. Das war früher ja ganz einfach. Da hat man einfach da das Anmeldeformular bestellt, da beim ADAC irgendwo in Deutschland. Und da kommen ein paar Zettel und die füllt man aus und dann werden sie eingeschickt. Und zwei Wochen später kommt ein dicker Umschlag mit all den Karten, die man braucht fürs Fahrerlager. Und schon ist man in der Formel 1 Welt angekommen. So einfach war das. Und irgendwie hat man 100 D-Mark Nenngeld bezahlt. Ich weiß nicht mehr, aber das war so in solchen Größenordnungen. Also Preise, die man als normaler Mensch verkraften konnte.
Also auch für einen Schweizer leistbar?
Ja, ja, für einen Schweizer natürlich. Aber wir hatten ja größere Anreisekosten, oder? Weißt du, bis man am Nürburgring war, noch durch den ganzen Schwarzwald durch, ohne Autobahn, das ist ein halber Tag weg, oder? Und dann auch die Heimreise und am Morgen wieder an die Arbeit, oder? Aber das hat schon gepasst. Weißt du, wenn man dann am Nürburgring war und diese Strecke kennenlernen, das war ja alles Neuland, oder? Viele andere haben schon viele Runden gefahren mit irgendeinem PKW dort. Wir hatten ja keine Zeit. Und dann gehst du einfach raus und hockst in den Rennwagen rein und fährst los und dann schaut man halt, wo es durchgeht. Und ich habe noch ein Buch gekauft vom Hubert Hane. Der war Tourenwagen-Spezialist, der hat dann dort beschrieben, oder? Dass halt öfters passiert, wenn man nicht rechtzeitig die Kurve kriegt, dass man dann hinter der Hecke landet und dich keiner mehr findet, oder? Kann dort passieren. Das habe ich noch erlebt, oder, diese Zeit.
Auch, bist du selbst auch Hecke auf, Luis durch, Hecke wieder ja, zu?
Ja. Also es war dann schon die Zeit, wo es immer mehr Leitplanken gab. Jetzt war der Nachteil der Leitplanke, dass es natürlich ziemlich hart geknallt hat. Weil man da, die Hecke ist weich, aber die Frage ist, was hinter der Hecke kommt, oder? Aber Leitplankenerlebnisse habe ich am Nürburgring zwei ganz kräftige. Und mein Freund Franz, den hat es erwischt, der hat mehrere Beinbrüche gehabt, oder? Aber das war normal in der Zeit. Hat man sich gar nicht unnötige Gedanken gemacht. Wieder repariert, ein paar Nieten rein, ein paar Bleche drauf und weitergefahren oder etwa so. Werden alle bestätigen, die da gefahren sind, oder? Aber es war doch ein Motorsport, der irgendwie faszinierender war als heute. Ich sage das so, mit all den Nachteilen, die man da in Kauf nehmen musste. Aber das hat eine andere Bedeutung im Leben, wenn man so fährt, als das, was heute gemacht wird. Es ist nicht falsch, was heute gemacht wird, aber die Zeit ändert sich und das ist die einzige Antwort, oder?
Es sind auch andere Persönlichkeiten im Motorsport, auf der Fahrerseite, wie auch auf der Manager- und der Konstrukteurseite.
Ja, ja du, aber ich bin heute irgendwie einfach das wahnsinnig befriedigend, dass man sowas erleben konnte und vor allem auch mit unseren Mitteln, weißt du. Wir haben keinen Manager gehabt. Wir haben nichts gehabt, was unnötig war. Wir haben ein Auto gehabt, ein paar Ersatzteile, ein paar Schrauben und noch ein bis zwei Ersatzräder. Und dann bist du gefahren zum Nürburgring, einen großen Preis von Deutschland. Oder nach Zolder, nach Zandvoort, in Zeltweg sind wir gefahren. Damals noch die archaische Situation mit den einfachen Streckeneinrichtungen, oder? Aber fahren hat man genauso gut gekonnt wie heute, oder? Obwohl das heute ein Umfang annimmt, das Ganze drumherum. Es ist jetzt halt so.
Ich versuche es jetzt nochmal. Wie kam es dann zu den Gespannen?
Genau. Eben, diese Zeit mit den Super-V, das ist wesentlich, war eigentlich eine Erfolgszeit für mich. in Hinsicht von als Fahrer. Ich habe dann sogar im 74 mit dem Nachfolgemodell von diesem Super V am Norrisring gewonnen, einen EM-Lauf. Teilnehmer waren Rosberg und Persson und Scharmann und Kotulinski, solche Leute. Ich habe die schnellste Runde gefahren, habe gesehen, dass ein Rosberg ein bisschen Probleme hat und dann habe ich gewusst, jetzt kriege ich den. Und so habe ich sogar solche Erfolge gehabt, ein solches Rennen gewinnen.
Das ist beachtlich.
Das ist für mich das Highlight als Fahrer. Mit dem selbstgebauten Auto und mit dem selbstgebauten Motor von Franz oder von meinem Freund. Er konnte da nicht fahren, weil er die Beine kaputt hatte vom Unfall, den er hatte. Aber das heißt, eigentlich war ich schon weit, weit vorne im Autosport. Dann im folgenden Jahr bin ich auch gefahren, Super V.
Ist das dann schon 75?
75. Jetzt? In Silverstone habe ich dann selber einen schweren Unfall gehabt. Mit Armbruch und richtiger Totalschaden am Auto. Dann, das war Ende Saison 75, komme ich nach Hause und dann zufällig, ein paar Tage später, kommt ein guter Freund von mir, der viel Kontakte hatte zum Motorradrennfahren und sagt, ich kenne da zwei, die sind Schweizer Meister, die suchen jemanden, der ihnen hilft, ein Gespann zu bauen. Eben hilft in dem Sinn, die wollen auch einen Monocoque bauen, was damals der Biland schon hatte. Der Biland hatte schon ein Monocoque-Chassis.
Wo hatte der Rolf Biland das her?
Und das ist genau die entscheidende Frage jetzt. Der das gebaut hat, der hat auch einen Super-V-Rennwagen gebaut. Wie ich. Den habe ich gekannt.
Auch ein Schweizer?
Ein Schweizer, der Eric Guagna. Und diese Seimatz-Gespanne oder Seimatz-Rennwagen. Der hat ein Super-V gebaut, ist auch mitgefahren. Ein wunderschönes Auto. Ich als Konstrukteur mit meiner Philosophie habe sehr schnell erkannt, was der so an Überlegungen in seinem Auto drin hat. Dann habe ich gehört, dass der Rolf Biland fährt so ein Chassis, das hat der gebaut. Und hat sogar den Grand Prix in Deutschland gewonnen, in Hockenheim, mit dem Seimatz-Chassis. Mit dem Yamaha Vierzylindermotor, der neu da kam, oder auf dem Markt, da, diese Production Racer. Biland hat er halt schnell erkannt, oder? Und hat den Motor verwendet, mit diesem Fahrzeug gewonnen. Das war einfach etwas, das habe ich mitbekommen, aber nur aus Distanz. Ich habe keinen Motorradführerschein gehabt, eigentlich null Interesse an Motorrädern. Aber habe gesehen, weil der auch einen Rennwagen baut, dass der sowas macht. Dann habe ich, die Frage ist dann gewesen, eben Louis, könntest du da vielleicht mitmachen oder mithelfen?
Warst also, du da schon selbstständig jetzt dann, 75?
Jawohl, Ende 73 habe ich mich selbstständig gemacht. Und dann habe ich schon die ersten Rennwagen verkaufen können. Eine Formel V habe ich noch gebaut für einen Kunden, mit Monocoque-Chassis auch. Das Auto existiert heute nicht mehr. Und dann eben der Hermann Bischoff, als fast Nachbar da hinter der Grenze, kommt zu mir mit seinem Anliegen Formel Ford. Dann habe ich Formel Ford auch schon zwei Autos gebaut in der Zeit, wo ich dann eben schon selbstständig war. Und
war das so einfach? Da kommt der Hermann Bischoff daher zu dir und sagt, Louis, magst du mir nicht ein Formel Ford Auto bauen?
Ja, sagen wir, die einfachste Antwort ist die, von etwas muss ich ja leben. Das war ja irgendwie mein Ziel, wenn ich im Motorsport Fuß fassen kann, wenn ich jetzt als Rennfahrer irgendwie, wenn sich die Umstände so entwickelt hätten, dass ich da passende Sponsoren gefunden hätte, dann wäre ich dort sicher gerne noch länger gefahren. Aber da kommt noch etwas dazu. Die Ende 73 war da das erste Mal diese Erdölkrise. Da hat man wirklich gedacht, das Öl geht zu Ende, wir müssen sparen, oder? Jetzt sind wir 50 Jahre später genau an einem Punkt, wo man eigentlich feststellt, man hat immer noch genug Öl. Aber so ist es einfach. Damals hat man diese Angst gehabt und vor allem auch die politischen Umstände waren ja so, dass man Angst haben musste, oder? Und dann sind viele Sponsoren vorsichtig geworden. Und das ist genau bei mir passiert auch, dass der Hauptsponsor hat gesagt, weißt du, für nächstes Jahr muss ich da ein bisschen, wir müssen da ein bisschen bescheiden bleiben, sonst macht das keinen passenden Eindruck geschäftlich, oder? Und dann ist das Projekt, was wir hatten das klare Ziel, einen Formel 2 zu bauen. Die Pläne habe ich auch heute noch, oder, von dem Auto. Das wurde dann einfach mal stehen gelassen und Super V weitergefahren mit dem Material, was man hat, mit dem bisschen Sponsorgeld. Und dann kommt zufällig der Hermann Bischof mit dem Anliegen, Formel Ford. Ich selber habe Formel Ford, einfach diese Art Motorsport finde ich nach wie vor einfach sehr, sehr sympathisch. Oder? Die relativ einfache Technik ist für jemanden wie ich, der möglichst viel selber macht, einfach viel, viel spannender als das Komplizierte, wenn man jetzt heute Formel 1 sieht. Da müssen ja hunderte von Leuten, da ist mehr ein Organisationstalent entscheidend als der eigentliche Konstrukteur. Von einer Chassis-Konstruktion redet heute ja kein Mensch mehr in der Formel 1. Da sind hundert andere Details, wo sich hundert Leute, ich sage dem so, die man eigentlich nirgends auf der Welt brauchen könnte, die haben sich in der Formel 1 eingenistet, oder? Die erfinden jeden Tag irgendwelche Neuigkeiten, die man immer noch nicht braucht auf dieser Welt. Und so wird Formel 1 heute betrieben, oder? Vor allem die Aerodynamik-Szene, oder?
Wann ist denn der Hermann zu dir gekommen? War das 75 dann?
Das war 75.
Okay. Und dann hast du deinen ersten Formel Ford gebaut?
Das war Ende 74. Kommt der Hermann. Und irgendwie, wir sind uns einfach sicher gleich sympathisch gewesen. Irgendwie habe ich auch geglaubt daran, dass er das bezahlen kann. Das ist ja so immer so diese große Frage, oder, in diesem Sport.
Er war aber finanziell sehr geschickt in seiner Karriere.
Aber eben, der hat das einfach hingekriegt, oder? Und ich habe keine Zweifel gehabt und da bin ich auch nicht so sensibel, oder? Weißt du, junge Leute, die da irgendwo was beginnen, wenn man dran glaubt. Und so Leute wie ein Hermann, der irgendwie schon schnell zu erkennen gibt, was er für Fähigkeiten hat und wo er auch bis Durchsetzungsvermögen hat, dann da muss man einfach vorwärts machen. Nicht hundertmal fragen, bis zu spät ist, oder? Da kommt er und wahrscheinlich zwei Wochen, da hat er irgendwie 1000 Schilling gebracht als Anzahlung oder so. So wird es gewesen sein. Und dann habe ich schon mal Zeichnung gemacht, die erste. Noch zu Hause, in meinem Kinderzimmer eigentlich, habe ich da ein Zeichnungsbrett aufgestellt, wo man da so Maßstab 1 und 2,5 so das aufgezeichnet hat. Und dann, das Wesentliche war, man sieht dort, das ist das zweite Fahrzeug rechts, Formel Ford, Jahrgang 75. Das zweite Fahrzeug, das ich gebaut habe. Der Hermann hat das gleiche gehabt. Die Karosserie ist die gleiche, wie wir beim Super V verwendet haben. Das ist ein entscheidender Punkt, dass man eben auch zeitlich, oder? Wir haben die Karosserie schon gehabt vom Super V. Mein Super V hat schon die nächstjährige Version gehabt, aber mit einem entsprechenden Monocoque drunter. Und das hat da für Formel Ford sehr gut gepasst, diese Verkleidung. Das war natürlich dann entscheidend. Rohrrahmen machen, wenn man mal den groben Plan hat, ist so ein Rohrrahmen natürlich in zwei Wochen hergestellt. Das braucht nicht Monate. Also hat das vom Timing her dann schon gepasst, dass wir auch fertig wurden. Es ist wie gewohnt einfach immer im letzten Moment, aber immerhin, das hat dann einfach funktioniert, oder? Die Geschichte ist ja dann so gewesen, wir gingen ohne zu testen, zufällig war in Wien Aspern ein Super-V-Rennen und eben die Formel Ford. Und dann ging ich natürlich auch nach Wien Aspern mit dem Super-V. Und Hermann mit dem Formel Ford. Ich habe das Auto noch transportiert von ihm auf meinem Anhänger. Der sitzt rein und am Schluss wird er Zweiter an dieser doch Veranstaltung, wo ja alle namhaften Österreicher dabei waren. Oder?
Das heißt, das Auto ist zum ersten Mal auf einer Rennstrecke gefahren, ist vorher nur kurz irgendwo im Hof vielleicht gefahren? Gar nicht.
Also höchstens im Hof. Also wir hatten da einen Kiesweg da von meinem Elternhaus bis zum nächsten Bauernhaus und zurück, oder? Dort sind wir vielleicht ein bisschen rauf und runter gefahren, aber ich weiß noch, wir sind am Morgen um 4 Uhr fertig gewesen mit dem, was wir brauchten. Es war ja auch mein Fahrzeug zu richten und anderes Zeug. Und dann aufladen und rausgefahren. Irgendwann am Mittag sind wir dort gewesen, am Freitag, ich weiß nicht, so etwa. Dann die Fahrzeugabnahme und am Samstag Training. Und das funktioniert einfach.
Und das ist aber schon großartig, wenn ein ungetestetes Fahrzeug so erfolgreich ist von Beginn an.
Aber das ist schon meine Stärke. Eben, jetzt sind wir immer noch nicht beim Gespann. Aber wenn du jetzt schon von dem redest, oder? Prototypen. Ich habe mehrere Erlebnisse. Der nächste Formel Ford, der dann von mir konstruiert wurde, das war dann 79-80. Da gab es dann in der Schweiz auch eine Meisterschaft. Neu hat man das in die Schweizer Szene aufgenommen, die Formel Ford.
Gab es in der Schweiz überhaupt die Möglichkeit, diese Fahrzeuge zu bewegen? Nein. Oder war das alles außerhalb?
Außerhalb.
Frankreich und Italien und Österreich.
Nichts, genau. Also den nächsten Formel Ford, das war dann eine komplette Neukonstruktion. Das hat sich dann vieles weiterentwickelt in der Formel Ford. Auch mit innenliegenden Federbeinen und einfach so das Modernere, logisch, habe ich auch neu konstruiert. Und, das sieht dort unten, das Bild, es steht da ein bisschen schräg, aber das ist dann der nächste gewesen. Also die neuere Konstruktion von dem Auto, das der Hermann gefahren ist, habe ich 4 Stück gebaut. Und dann die nächste Generation Formel Ford, das sind dann 12 geworden. Aber mit dem Testen war das so. Auch wieder irgendwann am Morgen 3-4 Uhr fertig in der Nacht. Dann nach Hockenheim gefahren. Da war aber schon um 9 Uhr die Wagenabnahme, am gleichen Morgen, oder? Und wenn man um 4 Uhr losfährt, ist man um 9 Uhr in Hockenheim. Und dann um 11 Uhr dann das erste Training, Samstagmorgen um 11 Uhr Training. Das hat einfach funktioniert, kann man so sagen. Gefahren ist der Bruno Eichmann, der auch dort oben im Formel Ford sitzt. Er ist auch so einer meiner guten Freunde und Werksfahrer, würde ich so beschreiben. Immer wenn es was zu testen gab, was Wichtiges, oder, habe ich den Bruno gefragt. Der ist ja dann später noch mit Porsche in der GT-Klasse Le Mans-Sieger geworden, in 24-Stunden-Rennen, also wirklich ein guter Mann. Damals auch Hockenheim reingesessen und am Sonntag das Rennen gewonnen, oder mit dem neuen Auto, gegen also mindestens 20, wenn nicht 30 Gegner. Das ist schon meine klare Vorstellung von einer Konstruktion. Du musst wissen, was es braucht, dass es funktioniert. Und das Wesentliche, das muss einfach stimmen.
Wird man dann nicht irgendwann so weit getrieben, dass man das schon erwartet von jeder neuen Konstruktion, dass das siegt? Wenn es so oft gelungen ist?
Ja. Weißt du, wenn man jetzt natürlich jetzt lange in der Formel fortbleibt und dann ist man auf diesem Weg da, dann macht man den nächsten und dann erwartet man es. Und dann, aber eben die Formel fort ist dann wieder ein bisschen zurückgestuft worden, da so im Interesse. Und dann habe ich die Formel fort eben diese zweite Auflage, neue Generation Fahrzeuge gebaut. Und das ist dann auch dann zu Ende gegangen dort. Weil, vor allem eben, weil ich ja mit den Gespannen begonnen hatte.
Wie kam das?
Das kam dann eben so, nach meinem Unfall in Silverstone.
75?
75. Ein grober Unfall. Alles, ziemlich alles kaputt am Auto. Arm kaputt. Der hat geheilt dann in einigen Wochen oder so, Monaten auf jeden Fall. Dann kommt die Anfrage, Gespann. Eben mit diesem Wissen, dass da einer, den ich auch schon kenne und der auch Autos baut, sowas gemacht hat. Und dann war meine einfache Überlegung, habe ich auch nie laut gesagt, die, mein Auto war eigentlich immer besser als seines. Jetzt baue ich ein Gespann. Ist gut möglich, dass meines auch besser ist als seines, oder? Man muss schon ein bisschen so denken. Aber wenn man eben als Konstrukteur diese, sagen wir, einfach weiß, was braucht es, um ein schnelles Fahrzeug zu bauen, dann hat man irgendwie auch diese Urteilsfähigkeit. So sehe ich das. Ich will nicht überheblich sein, aber man hat so bestimmte Vorstellungen, das hat Vorteile, das hat Nachteile. Und dann sieht man, man muss immer Kompromisse eingehen bei der Konstruktion. Und ich bin da, wenn es um die wichtigen Sachen geht, bin ich schon kompromisslos. Die müssen einfach stimmen. Alles andere kommt nachher. Weil wenn das Fundament nicht stimmt, egal ob es ein Haus ist oder irgendwas, kriegst du es nie mehr hin, oder? Und das ist eben meine Stärke, oder? Ich habe dann Gespann gebaut. Ich habe noch nie ein Motorradrennen besucht. Einfach aus dieser Literatur, da im Powerslide, haben sie dann auch begonnen, über Motorradrennen zu berichten. Da habe ich natürlich mal all diese Fotos angeschaut, möglichst mich reingearbeitet. Dann ging ich an eine Ausstellung, wo dieses Fahrzeug ausgestellt war im Winter, wie das früher noch öfter war. Irgend in einer Turnhalle gibt es so eine kleine Motorsportausstellung, oder? Dann habe ich das angeschaut und mir so Überlegungen angestellt. Begonnen auch zu konstruieren. Dann einfach mit dem Know-how von den zwei Fahrern, eben die dann gefahren sind, Fahrer, Beifahrer, die auch schon selber eins gebaut haben, ein Fahrzeug, aber eben Rohrrahmen, ganz konventionelle Eisentechnik, oder? Aber immerhin haben die natürlich vieles gewusst, oder, was wichtig ist. Ich baue das Monocoque und den Motor so mit wenig Schrauben befestigt und die anderen haben immer ganze Eisenrohre drumherum geschweißt und dicke Laschen verwendet. Ich habe das sehr dünn gemacht, alles. Die haben damals noch gesagt, da fährst du nicht eine Runde damit. Aber eben, entscheidend ist, das muss alles aufeinander abgestimmt sein. Vor allem Sachen, die vibrieren. Da muss man schon den Weg finden, dass es zusammen vibriert. Nicht immer noch stärker wollen, alles machen und es bricht noch mehr ab.
Das war jetzt der erste von drei Teilen mit dem wunderbaren Schweizer Konstrukteur Louis Christen. Im nächsten Teil, im zweiten Teil, geht es viel mehr um Gespanne und um Motorräder, nachdem wir im ersten Teil über den Beginn seiner Karriere als Konstrukteur und auch als Rennfahrer hören durften.
Diesen Podcast gibt's wie alle anderen Podcasts von Nix Geschenkt auf den gängigen Podcast-Kanälen wie Spotify, Audible, iTunes, Google, Amazon und natürlich auch auf YouTube. Neuigkeiten zum Podcast erfahrt ihr regelmäßig im tollen österreichischen Motorsportmagazin Vollgas auf Instagram und auf Facebook. Am einfachsten ist es für euch, wenn ihr Nix Geschenkt abonniert oder folgt.
Im österreichischen Podcast-Netzwerk Missing Link von Stefan Lasnik gibt es auch weitere faszinierende Podcasts wie Die Dunkelkammer, Ganz offen gesagt oder Sitzfleisch.
Missing Link.